The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen.
Hi Sophie, na, wie geht's?
Hi Inga. Ja, gut, soweit. Wie war deine Woche?
War echt vollgepackt mit verschiedenen Dingen. Ich habe das Gefühl, gerade laufen so viele Themen parallel. Mhm. Dann mache ich ja gleichzeitig noch eine sehr interessante Ausbildung nebenher, die für die Arbeit auch sehr erhellend ist. Es geht viel um Wahrnehmung und Kommunikation und gerade im Nachhaltigkeitskontext finde ich das sehr wertvoll, auch nochmal sozusagen über die eigenen Herangehensweisen und Ansprachen nachzudenken. Genau, aber das absolut. Kommt natürlich dann on top auf viele Themen und Meetings und To-Dos, Projekte, Konzepte etc.
Ja, wie es dann immer so ist. Aber ich glaube, du hast recht so, ne? Im Nachhaltigkeitsbereich, da geht es eben auch viel um Kommunikation, ne? Und die richtigen Infos für die entsprechenden Ansprechpartner dann halt zu finden, ne?
Genau, und dann die richtigen Blickwinkel auch zu finden, ne? Und auch zu verstehen, wo der andere gerade steht und welchen Kontext er vielleicht schon kennt. Denn häufig sind ja viele Vorurteile und Vorannahmen zu Themen auch im Umlauf, ne? Weil man vielleicht irgendwas verbindet, ne? Wie mit unserem heutigen Thema, wo man ja auch auf sehr viele Vorurteile stößt und sehr viel Skepsis erstmal erfährt aus meiner Sicht, ne? Denn irgendwie Thema Biodiversität wird dann, wie du ja immer sagst, dann mit der Blumenwiese auf dem Werkstor verwechselt.
Ja.
Und das ist dann gar nicht so einfach, ne, zumindest aus der eigenen Perspektive, das wieder aufzubrechen, ne, und dem Thema dann die entsprechende Ernsthaftigkeit auch zu geben, beziehungsweise, ne, vielleicht ist man auch selber nur verschreckt.
Genau, nee, total, total wichtiger Punkt. Also ich bin auch gespannt, was du sozusagen, wenn dein Workshop abgeschlossen ist, was du dann noch berichtest darüber. Und wie du gesagt hast, für unser Thema heute, nämlich Biodiversität, ist es auch genau das Richtige, ne? Weil es steht eben in so einer, keine Ahnung, grünen Aktivisten-Ecke, ja, und kommt jetzt eben doch auch so auf den Unternehmenshorizont, sage ich mal, zugeschwebt.
Warum und sagst du grüne Aktivistenecke?
Das ist so ein Vorurteil. Man hört dieses, ich meine, hey, ne, wir arbeiten im Nachhaltigkeitsbereich, aber anhand dieser Reaktion, die wir bisher so in total verschiedenen Gremien jetzt im Unternehmen, auch außerhalb irgendwie bekommen, finde ich schon, das ist dieses, ich habe doch schon CO2 gemanagt, ich habe mich um Wasser gekümmert, ich mache Circular Economy und jetzt kommt ihr mit dem Nächsten, wo ich noch so gar nicht verstehe, was bedeutet das konkret für mich und ich bin ein Unternehmen, wie soll ich jetzt auch noch mit Biodiversität irgendwie die Welt retten? So habe ich immer das Gefühl, so wird das wahrgenommen, ne? Als wären wir voll die Radikalos, weil wir jetzt sagen, so übrigens, ne, Biodiversität sollten wir irgendwie mal drüber sprechen. So.
Ja, und wenn man sich dann mal eine Zeit lang mit dem Thema beschäftigt hat, also für mich ist es alles andere als in irgendeiner radikalen Aktivisten-Ecke.
Absolut, absolut.
Und es gibt ja immer dieses schöne Wellenbild, ne, das uns jetzt auch häufiger auf Social Media oder auch in Vorträgen begegnet, ne, wo eigentlich der Artenverlust oder der Biodiversitätsverlust eines der dringlichsten Menschheitsprobleme sind, ne? Warum? Da kommen wir bestimmt später auch nochmal zu. Aber Dass es eigentlich, ne, um die Frage geht, ob wir in Zukunft überleben, die Menschheit, die Tiere, die Lebewesen auf diesem Planeten und nicht wie beim Klimawandel, wie wir leben, ne? Und ob wir uns entsprechend schützen und ausreichend Dämme bauen und Flüsse renaturisieren und international natürlich irgendwie auch Dürre, Trockenheit, Vertreibung, Flüchtlingsströme irgendwie behandeln können. Mhm. Aber beim Thema Biodiversität ist es ja noch viel grundsätzlicher.
Ja, und ich finde, was eben auch dafür spricht, also deswegen, ich habe das natürlich total überspitzt auch gemeint, ne, mit der grünen Aktivistenecke, aber was das eben auch unterstützt, dass es eben nicht mehr nur dort stattfindet, sondern wirklich in den Fokus eben rückt und auch immer mehr rücken sollte, ist das World Economic Forum zum Beispiel, die bringen ja jedes Jahr diese Risk Landscape raus, wo sie, und ich meine, die sind jetzt wirklich keine Ökoaktivisten, ja, sondern die bewerten halt wirklich knallhart, was gefährdet hier unser Wirtschaftssystem. So. Und die bringen also jedes Jahr ein Ranking raus und das verschiebt sich auch immer mal ein bisschen, aber Biodiversität jetzt im aktuellen von 2023 ist auf Platz Nummer 4, wenn es darum geht, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe sozusagen abzuwägen. Dann ist der Verlust von Biodiversität und auch der Kollaps von Ökosystemen ist das viertschlimmste Risiko für die Wirtschaft. Und so eine Aussage, also das hat schon Gewicht, ja. Und das zeigt eben auch nochmal, wie dringend dieses Thema jetzt ist. Aber vielleicht versuchen wir erst nochmal zu verstehen, was Biodiversität, was das überhaupt ist und was das ja genau bedeutet, ne?
Ja, vielleicht starte ich mal auch mit ein bisschen Definitionsarbeit. Und da zitiere ich auch immer gerne Frauke Fischer, die das Buch ja geschrieben hat, Was die Mücke je für uns getan hat.
Wo es auch tolle Podcasts gibt, gleich mal noch eingeschoben. Ja, es gibt ein tolles Interview mit ihr und Stefanie Hauer von Planetary Business. Wirklich ganz große Empfehlung. Also echt mal reinhören, ne?
Genau, und sie sagt ja immer, ja, die meisten denken, wenn sie an Biodiversität denken, an Artenvielfalt. Und ich denke auch, das ist, was den meisten erstmal in Sinn kommt. Allerdings muss man bei Biodiversität eigentlich drei Aspekte beleuchten. Und das eine ist die genetische Diversität, ne? Also wenn wir jetzt uns den Mensch anschauen, es gibt unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Talente, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Geschlechter. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch unterschiedliche Immunsysteme. Und das bedeutet auch, dass man beispielsweise gegenüber Krankheiten deutlich resistenter ist, ne? Und der zweite Aspekt ist dann die Artenvielfalt tatsächlich, ne? Es gibt Hunde, Kühe, Katzen, Pferde, Menschen, Vögel etc., ne? Und ich glaube, die Komponente, die häufig nicht mitgedacht wird, sind die Ökosysteme, ne? Dass Ökosysteme auch eben Teil der Biodiversität sind und so auch beispielsweise ein Moor dann was anderes als eine Wüste oder ein Regenwald oder ein Korallenriff.
Und was ich hier halt spannend finde, also du hast es jetzt natürlich versucht, so ein bisschen, ne, einzeln zu betrachten, aber es würde uns nichts nützen, ne, wenn wir nur eines dieser drei Dinge halt irgendwie retten würden, sage ich mal. Also wenn wir halt total vielfältige Ökosysteme haben und dort wohnen aber eben keine Arten oder wir haben dort keine genetische Vielfalt, dann ist das eben trotzdem ein Problem. Ne? Also es nützt eben nichts, nur eins der drei Dinge irgendwie anzugehen. Ne?
Oder vielmehr, es hängt halt zusammen. Ne? Und wenn wir von den Ökosystemen und deren Leistung auch profitieren wollen, dann braucht es eben den Dreiklang aus allem, ne? Weil eben die Interdependenz so groß ist.
Und wenn du sagst, wir wollen von den Ökosystemen und den Leistungen profitieren, das fand ich eigentlich auch nochmal, und auch das macht die Frauke Fischer, wir fangirlen sie hier total, aber das macht sie tatsächlich sehr, sehr klar auch nochmal, was denn so eine Ökosystemleistung, was das eigentlich bedeutet. Gerade im Zusammenhang mit Unternehmen finde ich das eben immer wieder spannend, sich wirklich zu fragen, was heißt das denn? Was leistet denn so ein Ökosystem jetzt vielleicht gerade auch für Unternehmen oder insgesamt für die Welt? So, ne?
Ja, und da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele etablierte Kategorisierungen, beziehungsweise auch eine, die immer wieder aufgegriffen wird. Und da wird eben unterschieden zwischen vier Ökosystemleistungen, ne? Zum einen sozusagen die bereitstellende Leistung, damit meint man auch im Unternehmenskontext beispielsweise Rohmaterialien oder wenn man jetzt an die Lebensmittelhandel denkt, zum Beispiel Essen, Nahrung. Es gibt aber auch die regulierenden Leistungen. Da geht es dann beispielsweise um Klimaregulation oder Luftfiltern, die unterstützenden Leistungen. Da geht es eher dann auch um Dinge wie fruchtbare Böden oder Photosynthese. Ja, und ich meine, der Aspekt, der wahrscheinlich im Wertekontext der geringste ist, könnte ich mir vorstellen, ist sicherlich der kulturelle, ne? Da geht's
dann oder schwächste so ein bisschen.
Der schwächste, ne? Genau.
Wobei man das vielleicht auch gar nicht so sehr runterspielen darf, ne? Der Trend im asiatischen Raum, das Waldbaden zu machen, ne? Und was macht das eben mit dem Menschen, wenn er so völlig losgelöst von der Natur ist? Also ich glaube, diese negativen Effekte auch davon sieht man schon auch immer stärker, ne? Aber du hast natürlich recht, gerade in diesem Unternehmenskontext ist es natürlich wichtig, dass ich, keine Ahnung, wenn ich ein Papierhersteller bin, ne, dass ich Zellstoff bekomme. Ne?
Und ich glaube, da ist genau die Brücke jetzt auch, die im Rahmen dieses ganzen Themas ist natürlich ein Menschheitsproblem, ein Systemthema, ein Wirtschaftsthema, aber natürlich auch eines jeden Unternehmens. Und sich dann nochmal wirklich die Gedanken zu machen, welche Ökosystemleistung beziehe ich denn überhaupt und wo habe ich auch einen Einfluss drauf? Denn dadurch, dass diese Leistungen, die wurden zwar schon zweimal bewertet und entsprechen einem GDP oder einem Bruttosozialprodukt, das doppelt so hoch ist oder einer Leistung, die doppelt so hoch ist wie das jährliche Bruttosozialprodukt, also eine ordentliche Summe. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich was, was in der Kostenrechnung dann wiederum nicht auftaucht, obwohl, ja, ja, wenn man diese Leistung nicht mehr hätte, man entweder sie gar nicht ersetzen könnte oder nur mit geringer Qualität und zu einem deutlich höheren Preis, ne?
Ja, da fallen mir dann immer diese Horrorvorstellungen ein, ne? Ich glaube, in Regionen in China gibt es das schon, dass die Bestäubung eben wirklich von Menschen mit so kleinen Pinseln dann vorgenommen wird, ne? Das muss man sich mal überlegen. Da müssen dann Menschen da irgendwie auf Bäume klettern. Die müssen natürlich möglichst kleine, leichte Menschen sein, ne? Stichwort, da ist man schnell wieder bei Kinderarbeit. Und dann gehen die mit Pinselchen, ne, von Blüte zu Blüte, so. Also das muss man sich mal vorstellen. Und ein Bienenschwarm macht das einfach for free, ne?
Und das habe ich auch gesehen, beispielsweise im Anbau von Kakao. Bei Kakaoplantagen sind da auch Leute mit Pinzetten teilweise unterwegs. Ja, und man kann sich vorstellen, je mehr Ökosystemleistung wir tatsächlich ersetzen müssten, weil sie jährlich abnehmen, desto teurer und aufwendiger wird das für uns. Und da gibt es eigentlich eine sehr erschreckende Zahl. Ich hatte ja eben schon auch was gesagt zu den Ökosystemleistungen und dem hohen Wert, also doppeltes Bruttosozialprodukt. Und dann habe ich gelesen, dass man davon ausgeht, dass jährlich zwischen 4 bis 20 Billionen US-Dollar an Leistung verschwindet.
Wie viele Nullen hat eine Billion US-Dollar? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall eine Riesenzahl, ne? Und also ja, finde ich auch erschreckend, ne? Und das untermauert eigentlich auch wieder so diesen, ja, wir wollten bessere deutsche Worte finden, aber dieser Case of Urgency, ne? Also wirklich, dass man sagt, es ist jetzt, hier ist ein Handlungsbedarf, ne? Ich finde, das unterstreichen solche finanziellen Abschätzungen auch immer noch mal ganz gut, ne? Auch ich finde, der emotionale Zugang zu diesem Thema ist schon total stark. Also ich spüre den total, ne? Aber ich finde, diese finanziellen Bewertungen, die machen das auch gerade wieder aus der Unternehmensperspektive halt noch mal sehr, sehr deutlich, ne? Dass hier auch einfach ein ökonomischer Handlungszwang sich ergibt, ne?
Ja, und insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Abhängigkeiten da tatsächlich bestehen, ne?
Das können wir dann auch später noch mal so ein bisschen besprechen, was denn so, ich sag mal, klassische, typische, mögliche Abhängigkeiten sind. Weil manchmal fehlt einem da wirklich so ein bisschen die Vorstellungskraft, muss ich echt sagen. Aber wenn wir dann, ne, beim Thema so, warum ist das jetzt so dringend, ne, wenn wir das jetzt noch mal so ein bisschen ausleuchten wollen. Also du hattest da auch ein cooles Bild geteilt, wo es noch mal darum ging, mal ins Verhältnis zu setzen, wie viel Biomasse gibt es also auf der Erde, ne? Also alles, was irgendwie lebt, Pflanzen, Bäume, Lebewesen, so, ne? Und das mal zu vergleichen mit der Masse, die der Mensch erzeugt hat, ne? Also anthropogene Masse, so. Und das sind dann so versiegelte Flächen, Parkplätze, Häuser, diese Dinge, ne? Und das dann so miteinander irgendwie wachsen zu sehen und dann gerade dieses Menschgemachte wirklich so, das schießt dann irgendwann so in die Höhe und hat, hilf mir, 2020, meine ich, wirklich den Punkt erreicht, wo eben die trockene Biomasse, diese menschgemachte Masse, wo die sich einfach treffen, ne? Und jetzt gibt es mehr menschgemachte Masse als lebende, lebendige Biomasse auf dieser Erde.
Ja, und ich finde, das wird noch mal dringlicher, wenn man sich dann eben vorstellt, okay, wir haben jetzt doppelt so viel Plastik wie Tiere auf unserem Planeten und wir haben doppelt so viel Gebäude und Infrastruktur wie Wälder. Ja. Und da merkt man schon, okay, jetzt verstehe ich mal. Also der Mensch macht sich so breit und natürlich, wenn der Mensch sich so breit macht, dann muss er was anderes zurückdrängen, ne?
Genau.
Ja. Und da ist dann eben auch der direkte Link zu diesem, ja, sechsten Massenaussterben.
Denn das klingt schrecklich. Ja,
ja, so dringlich war mir das irgendwie auch noch nicht bewusst und als ich dann gelesen habe, dass wir das letzte Mal ein Massensterben, es gab ja, wenn wir vom 6. reden, schon 5 davor, das verteilt sich aber auf 3,5 Milliarden Jahre, ne, seit es Leben auf dem Planeten gibt. Und das letzte Aussterben war der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren. Und dann denkt man so,
schon okay, was
das
her.
Ist echt schon eine ganz schöne Ecke her. Und das Krasse fand ich auch, dass der Dinosaurier, ne, wenn wir jetzt beispielsweise zur Zeit des Dinosauriers gelebt hätten, hätten wir gar nicht mitbekommen, dass der Dinosaurier aussterbt, weil das über Hunderte bis Tausende von Jahren gedauert hat. Mhm. Und wir sehen jetzt hier innerhalb der letzten 50 Jahre, dass sich, 70% der Wirbeltiere oder Wirbeltierbestände sich dezimiert hat oder 80% von Insekten. Und auf einmal ist der Mensch neben Rind und Schwein eines der größten, hat den größten Anteil an Säugetieren, ne? Also ja, 96% habe ich gelesen. Das sind Dimensionen und wirklich auch Verhältnisse. Und da wird dann irgendwie das Thema schon nochmal sehr stark verdeutlicht und dringlich, ne?
Ja, gerade wie du sagst, ne? Zeit eines Lebens. Also man bekommt das irgendwie mit, so, ne? Wenn man als Kind irgendwie noch verfolgt hat, so, die Tierart ist jetzt auf die rote Liste gekommen oder so, ne? Dann kann es halt jetzt sein, dass die einfach schon wirklich ausgestorben sind. Und wie viele sterben auch aus, bevor sie überhaupt je irgendwie entdeckt werden, so, ne? Es gibt ja auch noch 100 Millionen, tausende Arten, die man so vielleicht auch noch gar nicht kennt, ne?
Wobei man auch nochmal sehr stark unterscheiden muss zwischen selten werden und aussterben, ne? Wenn wir jetzt auch sozusagen von der Reduktion von Populationen oder Beständen sprechen, dann geht es erstmal um ein Seltenwerden. Das heißt, und das ist ja eigentlich die positive Nachricht, wenn ich es richtig verstanden habe, das heißt ja, dass man auch nochmal was umdrehen kann, ne? Weil von selten sein kann man auch wieder häufiger sein und dann wieder in einer stärkeren Population da sein, ne? Solange man sich die Art komplett ausrottet.
Das ist so das Warnzeichen, ne? wo man nochmal gegensteuern könnte. Okay, ja.
Genau, und so ein absolutes Warnzeichen, denn ne, das ist ja auch so ein Konzept, was dann in dem Zusammenhang herangezogen wird, ne? Das Konzept der planetaren Grenzen. Darum geht es ja eigentlich zu definieren, was ist ein sicherer Handlungsraum auf dem Planeten, der einen Zustand für den Menschen bietet, dass er gut im Einklang leben kann. Und da wurden ja 9 Blöcke, Themenblöcke identifiziert. Einer davon ist auch sozusagen der Artenverlust.
Beziehungsweise die Intaktheit der Biosphäre, ne? Dass man sagt, okay, die Biosphäre muss irgendwie intakt sein, damit wir, ne, sicher leben können auf der Erde, ne?
Und genau, das ist dann nochmal unterteilt in 2 Teile, ne? Und das eine ist, glaube ich, jetzt will ich kein englisches Wort benutzen.
Ich habe es hier auf Deutsch liegen. Das eine heißt genetische Vielfalt und das andere ist die funktionale Vielfalt.
Ja, genau. Und ich glaube, eine der Messgrößen ist tatsächlich auch sozusagen die Aussterberate, ne?
Genau.
Mit der man das dann auch bemisst. Ja, und wenn man jetzt darüber nachdenkt, man hat diese 9 planetaren Grenzen, die eben diesen Handlungsraum für Menschen sicherstellen und man schaut sich dann eben die Biosphäre an, dann sieht man, dass wir diesen Schwellenwert, der für diesen Raum gesetzt wurde, schon extremst überschritten haben, ne?
Ich glaube, das ist wirklich die allergrößte Überschreitung von all diesen 9, ne? Also das haut richtig, das geht richtig darüber hinaus, ne? Also ich lache jetzt, aber das ist tatsächlich auch schlimm. Ja. Ne?
Und ich meine, das ist ja auch, du hast eben vom World Economic Forum gesprochen, wenn man sich nochmal die Berichterstattung aus Davos von diesem Jahr anschaut und beispielsweise auch hier diesen Klimaforscher Röckström, der eben auch zu den Kipppunkten und zum Klimawandel und Artenverlust gesprochen hat, der sagt, hier geht es keinen Millimeter mehr weiter, ne? Wir sind da schon sozusagen an den absoluten Grenzen angelangt.
Und das ist eigentlich total erschreckend. Also mit den planetaren Grenzen in ihrer Gesamtheit sollten wir uns auf jeden Fall nochmal en Detail befassen. Es geht im Kern genau darum, ne, irgendwie in diesen Grenzen halt zu bleiben mit allen Themen. Ja. Und du hattest ja auch über diese Kipppunkte gesprochen und das finde ich dann eben auch interessant. Ne? Da gibt es auch so tolle Darstellungen, wo dann mal gezeigt wird, okay, ne, hier der Amazonas-Regenwald ist eben so ein Kipppunkt. Wenn der verschwindet, dann passiert das und das als nächstes. Und das ist eben auch das, wo man noch gar nicht so, also man fängt an, das abzuschätzen, aber ich glaube, man kann noch gar nicht so 100% sagen, ne, wenn Schwelle X um genau diesen Wert unterschritten ist, ne, noch eine Spezies mehr, dann ist das vorbei und dann kippen auch dieser und jener und der nächste Kipppunkt noch mit um. Und das ist eben auch so diese große Sorge, dass, weil das alles so verzahnt ist, dass es jetzt irgendwie noch relativ stabil erscheint. Aber wenn du halt wie in so einem Kartenhaus Karte für Karte da irgendwie rausnimmst, dann steht das am Anfang noch, ne? Und irgendwann ziehst du dann eine Karte und eigentlich geht es nicht um diese eine Karte, so, ne? Sondern aber insgesamt ist es einfach nicht mehr stabil und fällt dann in sich zusammen und reißt vielleicht noch irgendwas, was da noch daneben steht, eben noch mit vom Tisch. So, ne?
Ja, und das ist aus meiner Sicht eine Dringlichkeit, eine Komplexität, aber auch eine Ohnmacht, die sich jetzt sozusagen aus dieser Herleitung auch entwickelt, die gar nicht so einfach erstmal zu verdauen ist. Ne? Und wenn man Absolut. Jetzt sozusagen im Unternehmenskontext dann so ein Thema platziert, was natürlich auch super weit weg ist, dadurch, dass es einfach auch so eine globale Krise ist, ne? Und wo setzt man an und was hat man selber mit dem Regenwald zu tun, auch wenn man vielleicht sich auf biobasierte Rohstoffe konzentriert, dann bleiben die Fragezeichen immer noch da. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Thema, mit dem sich Unternehmen jetzt auch zunehmend mehr beschäftigen müssen, ne?
Und dieses Müssen, ne, das kommt eben auch aus verschiedenen Richtungen. Ne? Wir beobachten das im Moment. Also wir hatten ja in der letzten Folge auch viel über Ratings und Indizes und so weiter gesprochen. Die greifen, das beobachtet man schon in den letzten Jahren, die greifen das eben hier und da mal mit einer Frage auf, hier und da mal mit einer Kategorie. Aber was jetzt so richtig Druck auf den Kessel bringt, ist einfach auch das Thema Regulatorik. Und da geht die EU im Moment mit Riesenschritten voran. Also wir hatten es im Green Deal ja auch schon gehört, ne? Die Biodiversitätsstrategie ist also auch Teil des Green Deals. Und so ist es eben auch Bestandteil der Taxonomie, die sich aktuell sehr, sehr stark auf alles um das Thema CO2 und Emissionen konzentriert, was aber in Zukunft eben auch noch um Biodiversitätskriterien erweitert wird. Also da werden wir schon eine Verschärfung, sage ich mal, der Regulatorik sehen. Und was jetzt auch total aktuell ist und uns auch noch sehr viel beschäftigen wird, ist das Thema der ESRS, also der Environmental Sustainability, der European Sustainability Reporting Standards, wo die EU wirklich einen Standard, ja, es gibt 5 Umweltstandards und einer davon befasst sich explizit und ausschließlich nur mit Biodiversität. Ne?
Und ich glaube, das ist sozusagen ein Strang, ne, der European Green Deal, von dem jetzt neue Anforderungen und sehr konkrete auch ausgehen würden. Und gleichzeitig sieht man aber auch sozusagen in der internationalen Staatengemeinschaft, wenn man sich jetzt beispielsweise das letzte COP-Treffen der Convention on Biodiversity anschaut, dann sieht man, dass jetzt schon die internationale Staatengemeinschaft das Thema sehr ernst nimmt. Ne? Und man sieht auch relativ viele Parallelen beispielsweise zu den Klimakonferenzen.
Mhm.
Und ja, absolut. So ist es ja jetzt zum Beispiel, dass auch eine Mission und eine Vision für das Thema formuliert wurden und auch konkretere Ziele beziehungsweise konkretere Maßnahmen im Blick genommen werden. Und das heißt, es kommt sozusagen jetzt von mehreren Seiten und ich glaube insbesondere auch diese Diskussionen und Commitments in der internationalen Staatengemeinschaft führen dann auch wiederum dazu, dass andere Stakeholder, wie beispielsweise die Ratings oder auch verschiedene Reporting-Frameworks, dass die das auch nochmal viel stärker aufgreifen. Ne? Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass sozusagen in den nächsten 12 Monaten auch so diese Alignment der Anforderungen, ne, so eine gewisse Harmonisierung auch stattfinden wird. Ne? Und dann spiegelt sich immer heraus so ein paar, die dann als Vorreiter gelten. Und da kann man schon auch herauslesen ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Ne?
Ja. Ja, das finde ich eben auch sehr spannend, das so zu beobachten. Ne? Wie, also es ist, Angela Merkel würde jetzt, wenn wir über das Internet sprechen, würde sie sagen, das ist alles Neuland für uns. Ne? Da gab es mal dieses tolle Zitat. Aber Biodiversität wirklich aus dieser regulatorischen Perspektive, meine Güte, es ist wirklich Neuland. So, ne? Und wir müssen uns da wirklich jetzt einfach vorwagen und auch schauen, wo wir dann landen. Ne? Aber man sieht schon, dass das, was gefordert ist von so einer regulatorischen Seite, ne? Also die Weltgemeinschaft hat irgendwie gesagt, wir wollen jetzt erstmal stehen bleiben, wir wollen nicht noch mehr Schaden anrichten, wir wollen Teile, ne, die wir schon kaputt gemacht haben, irgendwie wieder aufbauen. Das ist so die eine Waagschale. Und die andere ist, das, was irgendwie noch intakt ist, das wollen wir jetzt schützen. So, ne? Und so wollen wir irgendwie uns erstmal wie auf so einer Wippe erstmal ausbalancieren und erstmal in dieser Luft so in der Schwebe erstmal stehen bleiben. Das ist so irgendwie das Mindeste, ja. Ne? Und dann wollen wir halt irgendwie weitergehen. Und für die Unternehmen wird quasi auch sowas Ähnliches gefordert. Ne? Also es geht wirklich darum, nochmal sehr viel auch zu verstehen. Ne? Also wo sind die Risiken? Wo habe ich Abhängigkeiten? Wo füge ich der Biodiversität halt Schaden zu? Ne? Wo habe ich einen Impact, einen negativen Impact auch? Ne? Dann geht es wirklich darum, wie gehe ich mit dem Thema in meinen ganzen Unternehmenstätigkeiten um? Ne? Wie in meinen Standards und Rahmenwerken, ja, wie verankere ich das dort? Wie sehen wirklich meine Aktionspläne dazu aus? Welche Ressourcen habe ich da auch zugeschlüsselt, ne? Oder auch, welche Ziele setze ich mir, ne? Die EU, die will hier schon ein bisschen was sehen, sage ich mal. Man kann da jetzt nicht mehr sagen, ach, ich habe jetzt so eine Materialitätsanalyse gemacht und also ich als Unternehmen, die eben eine Software herstellen oder ich als Unternehmen, die das und das machen, ne, bin da ganz losgelöst von all diesen Themen. Also ganz so leicht geht das jetzt eben nicht mehr, ne, sondern man muss sich schon wirklich damit auseinandersetzen.
Genau, die Frage, die sich den meisten noch stellt, ist eben, wie intensiv und wie tief werden die Anforderungen gehen und da ist jetzt auch einfach zu sagen, also viele Frameworks und auch Standards sind auch noch so unkonkret, dass man das noch nicht ganz ablesen kann. Ne? Du hast eben gesagt, natürlich, man muss ein Impact Assessment durchführen, Risiko Assessment, man muss die Abhängigkeiten verstehen und dann halt ganz klassisch diese Policies und Commitments formulieren, Targets, Roadmaps, Monitoring, Reporting. Ne? Das kennen wir ja sozusagen von allen Themen. Und gleichzeitig ist es aber echt auch so, ne, wenn man mal so die Vergleiche zieht, ne, ob das jetzt zum Beispiel eine Taskforce on Climate-Related Financial Disclosure oder eine jetzt entstehende Taskforce on Nature-Related Financial Disclosure ist, dann sieht man, wenn man die übereinander legt, dass der Detaillierungsgrad schon noch ein anderer ist. Ne? Und da denke ich, ne, ist es schon sinnvoll, dass Unternehmen sich langsam auch mit dem Thema inhaltlich auseinandersetzen. Ich glaube aber auch, dass es weise ist, dann jetzt nochmal genau zu verstehen, ne, was kommt halt auf die Unternehmen zu. Denn es ist schon auch abzusehen, eben wie auch ein paar Mal gesagt, ne, von dieser ganzen Klimadiskussion und dem Lernen, wie man Dinge abfragt, welche Anforderungen man stellt, da wird relativ viel übernommen werden können, beziehungsweise aufgebaut werden können. Mhm. Ne? Und ich glaube, dann werden die Anforderungen deutlich schneller kommen.
Das glaube ich auch, ja.
Ne?
Sorry, ich bin dir da jetzt so rein, aber nee, genau. Das finde ich nämlich einen total wichtigen Punkt auch, ne? Weil im Bereich CO2 und Klima, da habe ich jetzt rückblickend das Gefühl, dass wir relativ viel Zeit hatten, das zu verstehen, alle mitzunehmen. Wir konnten als Unternehmen sehr frei auch entscheiden, ne, wo sehen wir irgendwie den Anpack, ne? Wollen wir irgendwie mit einer technologischen Maßnahme, machen wir was Kalkulatorisches, kompensieren wir? Man hat da so viel Freiraum, ne, und hatte eben auch ein bisschen Zeit, sich da dran zu gewöhnen. So. Und ich finde halt jetzt bei Biodiversität, das geht jetzt Knall auf Fall. Und diese Themen, alles, was wir halt im CO2 und im Emissionsbereich halt alles schon gelernt haben, das wird jetzt auch einfach von uns als Unternehmen irgendwie erwartet, ne, das genau so auch irgendwie auf diese neuen Themen, wie eben jetzt sehr akut Biodiversität, halt zu übertragen und dann wirklich zack, zack, dieses Thema auch zu managen und anzugehen.
Wobei man ja auch sagen muss, also wenn man sich jetzt beispielsweise für die einzelnen Industrien die Themen und auch ja die Treiber dann von Biodiversitätsverlust anschaut, dann kommen häufig auch Themen, die schon lange auf der Agenda sind, ne? Ohne jetzt jede Industrie im Detail zu kennen, aber ne, ich gucke hier gerade auf eine Übersicht von dem MSCI und die kategorisiert die Industrien oder Branchen nochmal nach ihrer Abhängigkeit von Biosystemleistungen. Ne? Dann ist nicht verwunderlich, dass beispielsweise Landwirtschaft da ganz oben anhängt. Ne? Und je weiter man dann eher in so einen Dienstleistungsbereich kommt, desto weniger wird es. Es sind aber schon auch Themen, ne, die, ob das jetzt beispielsweise Entwaldung ist, Landnutzung, Ressourcenumgang in der Lieferkette oder auch Emissionen im Rahmen der Produktion oder ja, Pollution, also Umweltverschmutzung. Das sind ja häufig Themen, die wir auch echt jetzt schon die Unternehmen lange begleiten. Ne? Ich glaube, was jetzt wirklich ganz neu ist, ist sozusagen diese Verknüpfung zu dem Ökosystem und Ökosystemleistung. Ne? Und ich glaube, das braucht dann nochmal etwas Hirnschmalz. Aber viele Themen, die dann im Rahmen dieser Treiber auch auftauchen, sind uns ja schon sehr lange vertraut, ne?
Ja, das fand ich auch nochmal interessant, das wirklich sozusagen immer mehr zu verstehen, dass wir vielleicht einige Maßnahmen oder Dinge, die wir schon ganz gut angehen, einfach auch nochmal neu framen müssen, ne? Mhm. In einen neuen Zusammenhang bringen müssen und somit vielleicht viele Unternehmen auch noch nichts zur Biodiversität gemacht haben. Ne? Sie haben vielleicht gewisse Maßnahmen schon gemacht und haben gar nicht verstanden, dass das am Ende auch auf Biodiversität vielleicht sogar in einem positiven Sinne irgendwie einzahlen kann. Ne?
Genau. Was würdest du denn jetzt im Unternehmen raten? Ne? Also nehmen wir mal an, du stehst jetzt als Nachhaltigkeitsexpertin vor dem Thema. Wie würdest du es erstmal platzieren?
Also ich glaube, das ähnlich anzugehen, wie wir es jetzt heute diskutiert haben und wirklich nochmal ganz klar zu machen, was bedeutet es überhaupt? Also ich würde wirklich nochmal sehr genau auch auf die Definitionen eingehen, um wirklich diese Vorurteile von Anfang an da rauszunehmen. Ne, weil jeder hat zum Begriff Biodiversität irgendwas im Kopf und das wirklich nochmal aufzulösen und zu sagen, ja, aber eigentlich reden wir über das. Das meinen wir mit Biodiversität. Das finde ich total wichtig. Ehrlich gesagt finde ich es auch, und da scheiden sich sicher die Geister, aber ich finde es auch total wichtig, diese emotionale Ebene aufzumachen. Wir haben das in der Diskussion mit vielen Kollegen wirklich gemerkt, die da ernsthaft berührt waren. Ne, die wirklich sich über gewisse Zahlen, über gewisse Abbildungen, die wir auch ne, gezeigt haben oder so, auch erschrocken haben und wirklich gesagt haben, okay, wow, ne? Also so war mir das jetzt nicht präsent. Und man darf sowas vielleicht auch nicht überstrapazieren, man will ja auch nicht, dass die Leute irgendwie total frustriert so in sich zusammensinken und sagen, es ist jetzt alles irgendwie hoffnungslos, ne? Aber ich finde, diese emotionale Ebene halt zu bedienen, das gehört auch dazu, ne? Und dann geht es halt wirklich los in die Fleißarbeit. Dann beginnt der Teil, der ja auch mein Ding ist, ne? Wirklich mal zu schauen, was gibt es für Analyse-Tools. Ne? Der WWF hat jetzt was ganz Neues rausgebracht, analog zum Water-Risk-Filter, ne? So ein Biodiversity-Risk-Filter. Muss ich mir noch anschauen, freue ich mich schon drauf. Ne? Es gibt andere Tools, die wir uns auch schon angeschaut haben. Also dann wirklich eben zu verstehen, ne, wo ist mein Risiko? Vielleicht erstmal angefangen, mein Risiko als Industrie. Du hattest ja auch gesagt, es gibt da schon mal so Einordnungen, welche Industrie ist jetzt besonders exponiert, welche vielleicht nicht so stark, sich da selber zu verorten, ne, und dann so einen Handlungszwang eben, ne, auch so ein bisschen einordnen zu können. Und dann eben wirklich vom Allgemeinen wirklich ganz detailliert, weil das ist auch nicht vergleichbar mit CO2. Es geht nicht um so einen globalen Ansatz, sondern es geht ganz konkret um einzelne Standorte, um einzelne Büros, die man irgendwo hat, um einzelne, wenn wir jetzt im Agrarbereich irgendwie bleiben, um einzelne Felder in bestimmten Ländern, in bestimmten Regionen, ne, um wirklich da ganz genau zu gucken, wo bin ich da halt betroffen. Und das ist richtig, richtig Arbeit, glaube ich.
Also ich glaube, ich würde vielleicht auch noch, bevor man sich dann auch, ne, die über Analysen können ja auch super spannend sein natürlich, aber auch etwas überfordernd, ne, weil man gar nicht weiß, klar, wo man anfängt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es total hilfreich ist, sich so ein Framework zu schnappen wie oder die Task Force on Nature-Related Disclosure oder auch diese Science-Based Targets on Nature, dass man sich da auch die Anforderungen mal anschaut und überlegt, ne, was ist denn dann wirklich sozusagen die Erwartungshaltung an Unternehmen und was ist sozusagen auch mir zugeordnet in meinem Leistungsspektrum beziehungsweise Möglichkeitenraum. Da kann man sich dem Thema Stück für Stück nähern oder beispielsweise natürlich auch, was von der EU kommt, dass man sich das vielleicht nach und nach auch einfach mal abarbeitet. Ne? Und ich glaube, die Tools, die du genannt hast, das ist sicherlich auch hilfreich, um da den Impact zu verstehen. Ne? Nur wenn man das nochmal mit einer vorformulierten Struktur macht, ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Ne?
Ja, absolut. Und da wäre sozusagen mein letzter Takeaway-Punkt, jetzt auch nicht abzuwarten, bis das alles final und konsolidiert quasi vorliegt, als der eine Fahrplan, den man dann abarbeitet, ne? Sondern einfach jetzt auch schon anzufangen. mit dem, was man hat, was man schon weiß, wo es halt Entwürfe einfach gibt, ne, wie von der ESRS auf EU-Ebene zum Beispiel, damit einfach schon mal loszulegen und sich nicht nur emotional darauf vorzubereiten, ne, sondern auch wirklich in den Fachabteilungen, ja, da wirklich zu schauen, welche Fachabteilungen müssen hier involviert werden, ne, und wie können die sich eben auf das, was kommt, wenn dann vielleicht einiges auch wieder wegfällt aus diesen Entwürfen, ne? Fein, Glück gehabt, so, ne? Aber man wird dadurch, also, ne, es ist besser, man hat das einfach schon ein bisschen vorbereitet. Sonst wird man es, glaube ich, zeitlich kaum schaffen können, da allen Anforderungen wirklich gerecht zu werden. Ja.
Das klingt doch nach einem guten Abschluss.
Würde ich auch sagen.
Also ich finde, es lohnt sich echt, sich da intensiver auch mit zu beschäftigen. Wir werden auch ein paar noch Lese- und Hörtipps in unsere Shownotes bringen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das bestimmt in den nächsten Monaten nochmal aufgreifen werden, das Thema.
Glaube ich auch. Ne, wenn wir da wiederum einen Schritt weiter auch sind in diesen ganzen Regulatorien, die wir auch vorgestellt haben, ist es auf jeden Fall Sinn, da nochmal reinzuschauen, wie sich das Thema entwickelt.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, ein spannendes Thema auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, Inga, wir starten jetzt ins Wochenende. Wir schließen die stressige Woche ab.
Genau, es ist jetzt 21.31 Uhr am Freitagabend.
Ja, wow. Wir sind echt voll die coolen Working Moms. Ne? Wir kriegen einfach alles in den Griff. Kein Problem. Und jetzt auch noch diesen Podcast. Nein. In dem Sinne wünschen wir euch auch eine gute Zeit, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, hoffentlich nicht ganz so spät am Tag.
Passt auf euch auf.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
The Greener Business. Eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.